Im Harz wird der dreieinige Gott angebetet. Im ganzen Harz. Aus unserer Anbetung Gottes heraus wird herzliche, lebenteilende Gemeinschaft entwickelt. Aus unserer Anbetung Gottes heraus geschieht Wachstum. Im Harz wird der dreieinige Gott angebetet. Wenn dir das jetzt wie Zukunftsmusik vorkommt, dann ist das richtig. Aber das wird so sein. Das ist nämlich der Plan Gottes für dieses Stück Land hier. Wir haben vor einigen Monaten eine Vision und dazu eine Gemeindestrategie formuliert für uns, damit wir ein bisschen besser wissen, warum sind wir eigentlich hier als Gemeinde? Und warum leben wir hier im engen Verbund mit anderen Gemeinden, die auch Christus in ihrer Mitte haben? Die Vision Gottes für den Harz ist, dass nicht andere Dinge, andere Götter, irgendwelche anderen Gegenstände oder was auch immer angebetet werden, sondern es ist seine Vision, sein Ziel und nicht eine Träumerei, dass im Harz der dreieinige Gott angebetet wird. Wir haben, indem wir die Gedanken entwickelt haben, ganz neu verstanden für uns, dass Anbetung Gottes, die Anbetung Gottes wirklich ein Schlüssel ist für alles, was sich im Leben des Einzelnen, aber auch im Leben einer Gemeinde entwickelt. So wissen wir ganz genau, dass wir sowas, was von Herzen zugewandt ist dem anderen, das können wir nicht machen aus unseren Kräften. Wir können uns Mühe geben, aber wir können es nicht machen, dass die Herzen wirklich einander zugewandt sind. Genauso wenig können wir es machen, dass irgendetwas wächst, innerlich und äußerlich, an Qualität und an Zahl. Und wir haben neu verstanden, wir im Gemeindeteam, als wir diese Formulierung vorgenommen haben, dass tatsächlich aus der Anbetung Gottes heraus sich all diese Dinge für diese Gemeinde auch speziell entwickeln werden, die zum Leben führen und die Menschen in die Nähe Gottes bringen und in seinen Heilsplan bringen. Anbetung Gottes als Schlüssel für jede Art von Entwicklung. So, jetzt ist die spannende Frage: Was ist denn Anbetung? Was ist denn Anbetung? Wir haben das hier in der Gemeinde ganz bewusst ganz eng verknüpft mit Lobpreis. Und es gibt sehr viele unterschiedliche Auffassungen davon, was ist Anbetung, was ist Lobpreis, ist es das Gleiche, ist es was völlig anderes, führt das eine zum anderen oder wie auch immer. Ich möchte genau diesen ganzen Komplex heute Morgen mal ein bisschen mit euch auf die Spur gehen. Ja, wir werden uns heute mit diesem Komplex Anbetung beschäftigen. Und ich habe dazu ein sehr gutes Buch so als Sortierungshilfe gehabt. Ich nehme an, dass einige von euch das kennen werden. Es ist schon aus den 90er Jahren so eine Trilogie von kleinen Taschenbüchern von Mike Chance. Der hat drei kleine Taschenbücher geschrieben über die höchste Berufung. Und in dem Titel ist da schon was ganz Wunderbares drin. Die höchste Berufung. Ein Buch dreht sich um Anbetung und Fürbitte. Das zweite dreht sich um Lobpreis. Und das dritte um das Vorbild Davids, in dem das so verknüpft wird. Also gute Gedankenhilfe, paar Impulse kommen daher. Er beginnt dieses Buch mit einem Zitat von einem englischen Autor oder amerikanischen Autor und es hat mir so gut gefallen. Wenn wir diesen Begriff Anbetung hören, so, ich weiß ja nicht, wie es euch afrikanischen Geschwistern geht, aber in uns Deutschen rattert da sofort so eine Kategorisierung. So, was ist jetzt Anbetung? Erstens, zweitens, drittens und aha, okay, dann habe ich das in Schubladen sozusagen. Dieser Autor schreibt, früher hat es mich gestört, dass uns die Bibel keine eindeutige Definition von Anbetung gibt, was sie nämlich nicht tut. Aber heute glaube ich, schreibt der Autor, dass wir aus einer solchen Definition nur ein leeres Ritual gemacht hätten. Und da die Basis der Anbetung Liebe ist, die sich verströmt und verschenkt, ist eine Definition sowieso kaum möglich. Denn sobald wir versuchen, Liebe in eine feste Form von Verordnungen und Vorschriften zu pressen, machen wir ihr den gar raus. Was ist Anbetung? Nur Lobpreis? Auch Lobpreis? Ich möchte mit euch mal einsteigen in Johannes, nee, machen wir nochmal zurück. In das Johannesevangelium, Kapitel 4. Es ist ja wichtig für uns zu verstehen, die Evangelien sind Berichte, Erzählungen. Und es ist immer gut, um einzelne Bibelstellen, die man daraus nimmt, einen ganzen Kontext zu lesen. Es wird uns erzählt, es wird uns berichtet. Es wird nicht in Allegorien gesprochen, nicht in Vergleichen, nicht in bildhaften Ausdrücken gesprochen, die wir dann deuten müssen für uns, sondern es wird sehr handfest und konkret berichtet. Kapitel 4 lesen wir von der Begegnung Jesu mit einer Samariterin. Uns wird einfach berichtet, Jesus verließ Judäa und ging wieder nach Galiläa, ab Vers 3. Er musste durch Samarien reisen und kam in eine Stadt Samariens, die heißt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab, also historischer Boden für das Volk des Alten Testaments. Und nochmal kurz vorab, ich gehe mal davon aus, dass ihr alle vertraut seid mit dem Gedanken, dass Juden und Samaritaner sich nicht riechen konnten. Da war eine wirkliche, richtige Feindschaft, obwohl sie ursprünglich mal aus einem Volk stammten. Nämlich die Samaritaner entstammten ja dem Nordreich, also auch den Stämmen, einige aus den Stämmen des Volkes Israel. Und die Juden, eben Juda und Benjamin, die Stämme um Jerusalem herum. Es war leider immer noch, gab es diese Feindschaft, diese Aversion. Jesus trifft diese Frau also an dem Brunnen, an dem Jakobsbrunnen. Und er ist müde und in der Hitze, in der Mittagshitze auf seiner Reise setzt er sich am Brunnen nieder und die Frau aus Samarien kommt, um Wasser zu schöpfen. Und Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Ganz normal, in der Mittagshitze, er sitzt da und hat Durst. Und die Jünger waren in die Stadt gegangen, um was zu essen zu kaufen, steht hier weiter. Und die samaritanische Frau spricht zu ihm, wie, du bittest mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritanische Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritanen. Jesus antwortet und spricht zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, so bätest du ihn und er gäbe dir lebendiges Wasser. Ich finde es so interessant an diesem total natürlichen Aufhänger, einem Brunnen, wo eine Frau kommt, um Wasser zu schöpfen, fängt Jesus eine extrem hochwertige theologische Diskussion an. Er nimmt diesen natürlichen Aufhänger, das natürliche Wasser, und sagt der Frau einfach so aus heiterem Himmel, eigentlich müsstest du mich um Wasser bitten und das Wasser, von dem Wasser, um das du mich bittest, wirst du nie mehr Durst haben. Und es scheint, als würde die Frau ihn ziemlich gut verstehen. Sie fragt ihn erstmal nur, ja, womit willst du denn schöpfen? Du hast ja gar kein Schöpfgerät mit. Und er erklärt, dass das Wasser, was er gibt, eine Quelle ist, die ins ewige Leben quillt. Und die Frau sagt ihm sofort, dass sie solch ein Wasser haben will. So ein Wasser will ich haben, Herr. Und dann geht die Geschichte weiter. Jesus spricht in ihr Leben hinein, weiß, ohne dass er sie wirklich kennt, wie ihre Lebenssituation aussieht, dass sie keinen Ehemann hat, dass sie schon 5 Männer gehabt hat und mit dem sie jetzt zusammenlebt, auch nicht verheiratet ist. Und auf einmal nimmt die Frau einen Schwenk in der Unterhaltung und sagt, also früher kamen ja unsere Väter hierher auf diesen Berg, um anzubeten. Ihr Juden sagt ja, man sollte in Jerusalem anbeten. Und daraufhin sagt Jesus zu ihr, glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Und es kommt die Zeit, und die ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn in Geist und in der Wahrheit anbeten. Und die Frau spricht weiter vom Messias, irgendwas zündet in ihrem Herzen. Sie spricht vom Messias und sagt, auf den warten wir ja und der wird uns alles erklären, was wir wissen müssen. Und Jesus sagt zu ihr, ich bin's, der mit dir spricht. Und dann geht die Geschichte sehr praktisch weiter mit den Jüngern, die kommen und die Frau, die nach Hause geht und alle einlädt. Und viele kommen zum Glauben in Samarien. Es ist ein hochinteressanter Schlüssel in dieser Geschichte von diesem Aufhänger mit dem Wasser, mit dem natürlichen Wasser, mit dem Wasser, das ins ewige Leben quillt, was mit Anbetung zu tun hat. Und wenn man diese Aussage so das allererste Mal liest, es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit, denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Es erschließt sich einem nicht sofort. Für die Frau ganz praktisch war erstmal der Gedanke so, ich muss jetzt nicht nochmal irgendwo hingehen. Ich muss nicht auf diesen Berg gehen oder auf jenen Berg gehen und besondere Vorkehrungen treffen, um anzubeten. Es scheint irgendetwas ganz anders zu sein. Das heißt, egal wo ich bin, egal zu welcher Zeit, überall in Geist und Wahrheit kann der Vater angebetet werden. Der Vater will solche Anbeter haben. Und da ist unser Schlüssel für unsere Gedankenspur heute Morgen. Wir haben in den letzten Wochen viel über diese Aussage nachgedacht, dass Gott sagt, er will unser Gott und wir sollen im besten Fall auch wollen sein Volk sein. Er will Anbeter haben. Von jeher hat er, das ist interessant, dieses Wortspiel, hat er nicht Anbetung gesucht, nicht irgendein Ritual, irgendeine Formel, irgendwas, was immer so ist, wie es war und ganz gut funktioniert, sondern Anbeter. Und dazu ist es gut, wenn wir uns nochmal ganz kurz Gedanken machen, wie sieht das eigentlich aus mit der Beziehung zwischen Gott und Mensch? Wie sieht das aus? Gott wird am Ende der Zeit die Beziehung zwischen ihm und den Menschen, die ihn wollen, in paradiesischen Formen wiederherstellen. Er hat das nie aus dem Auge verloren. Das ist ein Plan, den er verfolgt, bis er sich erfüllt, für die Menschen, die ihn wollen, wohlgemerkt. Also wenn wir so die Beziehung zwischen Gott und Mensch mal umreißen, dann können wir wissen aus der Bibel, Gott liebt zuerst. Gott liebt sogar die Menschen, die überhaupt noch nichts von ihm wissen wollen. Er liebt zuerst und er gibt sein Leben. Wir lesen, niemand hat größere Liebe als der sein Leben gibt für seine Freunde. Das ist mal die Voraussetzung. Im Idealfall erwidert der Mensch die Liebe. Im Idealfall liebt der Mensch zurück. So stellt Gott sich das vor. Und er tut alles dafür, dass das geht. Der Mensch liebt zurück, aber nicht in einem Bewusstsein auf Augenhöhe, sondern in diesem Bewusstsein, du bist Gott und ich bin's nicht. Du bist Gott. In dem Bewusstsein, sich zu beugen. In dem Bewusstsein, sein Leben auszubreiten, weil man damit die Liebe erwidert, die uns entgegengekommen ist. In diesem Bewusstsein, so wie Jesus in Gethsemane betet, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. So ist die Beziehung zwischen Gott und Mensch gedacht. Und so wird sie eines Tages wieder sein für diejenigen, die die Erlösung Jesu annehmen, an ihn glauben und in Ewigkeit leben werden bei Gott. Anbetung. Sind immer noch bei dem Begriff. Die Bibel gibt uns tatsächlich keine genaue Definition von Anbetung. Sie gibt uns nur Beispiele. Im Alten Testament ist ganz früh, jemand sagt das erste Mal, bei Abraham von Anbeten die Rede. Abraham geht mit seinem Sohn Isaak auf einen Berg, um Opfer zu bringen. Und er sagt den Leuten, die mit ihm gehen, die er ein Stück vorher zurücklässt, wenn wir den Altar gebaut und angebetet haben, kommen wir zu euch wieder zurück. Angebetet. Im Hebräischen gibt es verschiedene Worte für Anbetung. Verschiedene Worte. Es ist auch ja im Alten Testament ganz viel die Rede von Huldigungen gegenüber allen möglichen Götzen und Göttern. Ausdrücklich von Huldigung. Es gibt ein einziges Wort, was Anbetung in Bezug auf den ewigen, einzigen Gott Jahwe bedeutet. Das heißt Schachar. Schachar. Und das Wort bedeutet ganz schlicht, sich in Ehrfurcht beugen. Das ist die einzig richtige Begegnungsart vor Gott zu treten, sich in Ehrfurcht zu beugen. Im Neuen Testament gibt es dann ein griechisches Wort und beide Sprachen, Hebräisch und Griechisch, sind bestehen aus Worten und Ausdrücken, die in sich, so ähnlich wie im Englischen, die in sich ganz viel beinhalten. Ein Wort malt ganz viel einer Situation. Im Neuen Testament ist natürlich auch von Anbeten die Rede. Da gibt es ein Wort, was heißt proskyneo, heißt auch sich ehrfurchtsvoll verneigen, also sich in Ehrfurcht beugen, sich ehrfurchtsvoll verneigen, aber schließt eine Emotion mit ein. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, damit es nicht irgendwo in einer formalen Gehorsamsstarre endet, dieses ganze Ding mit der Anbetung, sondern es geht ganz eindeutig auch auf ein Empfinden, auf eine Herzensbeteiligung hinaus, Empfinden von Staunen und Faszination. Es gibt einen Bibelausleger, interessant, kommt einem ziemlich weit hergeholt vor, aber es ist wirklich interessant, der legt dieses Wort proskyneo aus, bildhaft, so wie ein treuer Hund seinem Herrchen die Hand leckt, in treuer Ergebenheit. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal einen Hund gehabt hat. Gibt es solche unter euch? Ja? Die treuen Hausgenossen. Genau, dann werdet ihr es gut nachempfinden können. Ja, ein Hund, der wirklich sich total geborgen fühlt, der sich total gut aufgehoben fühlt, dem völlig klar ist, das ist mein Herrchen und ich bin der Hund. Nicht, dass du ein Hund wärst. Und der in treuer Ergebenheit seinem Herrchen die Hand leckt. Ich finde es ein ganz schönes Bild. Proskyneo. Anbeten. Gott will Anbeter. Er will nicht irgendeine pragmatische, irgendeine Hülse. Er will den Menschen, der Liebe erwidert. Ich habe kein Wohlgefallen an Opfer, lesen wir im Alten und im Neuen Testament, sondern an Barmherzigkeit. Ich habe kein Wohlgefallen, wenn du mir irgendwas bringst, was jenseits von deinem Herzen irgendwie dir abgerungen ist, wo du denkst, na ja, das muss ich jetzt eben tun, sondern an Barmherzigkeit. Er will immer das Herz. Ihr Lieben, das Wort Opfer gehört nicht zum Wortschatz eines Anbeters. Anbetung ist erwiderte, verschwendete Liebe. Und wir haben ein super Beispiel im Neuen Testament für diese erwiderte, verschwendete Liebe. Im selben Evangelium Johannes 12 lesen wir die Geschichte kurz bevor Jesus leidet in Jerusalem. Johannes 12, ab Vers 1, 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus auferweckt hatte von den Toten. Dort in Bethanien, nicht bei Lazarus, sondern in Bethanien, dort machten sie ihm ein Mahl und Martha diente ihm. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Und ihr wisst wahrscheinlich, wie das weitergeht. Die Jünger fangen an zu meckern. Was für eine Verschwendung, das kann doch wohl nicht wahr sein. Also stellt euch was ganz außerordentlich Kostbares vor in der damaligen Zeit. Das war wahrscheinlich, also man kann davon ausgehen, dass der Gegenwert dieses Nardeöls, dieses kostbaren Öls, wahrscheinlich ihre Aussteuer war. So müsst ihr euch das vorstellen. Das war so üblich, dass man in solche Dinge investierte, um sozusagen Vermögen zu haben. Und die Jünger, klassisch, gibt's doch gar nicht. Und ganz fromm kommen die daher. Das hätte man doch den Armen geben können. Was wird das an dich verschwendet? Ein super Beispiel. Ein Anbeter fragt nicht nach irgendeinem Preis. Sie hat alles, was ihr lieb und teuer war, in diesem Augenblick an ihren Herrn verschwendet. Und ich finde es so schön, dass der Johannes das ja ein bisschen personengenauer beschreibt als die anderen Evangelisten. Es geht offensichtlich um die Maria, die auch lieber zu den Füßen Jesu saß, als im Haushalt zu rotieren. Bitte nicht falsch verstehen, ja? Bitte nicht das eine oder das andere. Es war genau die Maria, die das verstanden hatte in ihrem Herzen, dass sie sich am liebsten in der Nähe ihres Herrn aufhielt. Ein Anbeter fragt nicht nach irgendeinem Preis. Gott will wahre Anbeter. Und das finde ich auch so schön in diesem Abschnitt ausgedrückt, Johannes 12. Es handelte sich um Öl von unverfälschter Narde. Unverfälscht. Das war eine indische Pflanze, aus der dieses Öl hergestellt wurde. Und offensichtlich konnte man, wie alle kostbaren Dinge, das strecken mit irgendeinem Zeug. Man konnte das punchen, wie man so sagt bei uns. Ja? Das war aber unverfälschte Narde. Ungeteilte, unverfälschte Anbetung. Und jetzt darfst du einen Schwenk zu dir vornehmen. Du hast einen Gott im Himmel, der dir sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und du sollst Gott, den Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Von ganzem Gemüt. Jeder für sich darf von uns mal so checken, so innerlich scannen. Wo huldige ich denn noch anderen Dingen in meinem Leben als meinem Herrn? Ob das Verhaltensweisen sind oder Umstände oder Dinge oder Gegenstände. Ungeteilte, unverfälschte Anbetung des einzig wahren Gottes. Solche Menschen will Gott und sucht Gott. Und wisst ihr, auch da wird wieder so deutlich, das ist nicht irgend so ein Werkzeug an Betung, was ich ihm entgegenbringe. Das ist hochemotional. Also wenn sein Leben zu geben für jemanden, den man liebt, nicht auch emotional ist, dann weiß ich nicht, was emotional ist. Wie sehr muss man jemanden lieben, dass man bereit ist, sein Leben für ihn zu geben? Und wir lesen im Alten Testament, wenn Gott ganz ungemütlich wird, wenn sein Volk immer wieder auf andere Götter reinfällt, wenn er sagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Ein Gott, der sich nicht damit zufrieden gibt, wenn man hier noch ein bisschen dazu tut und da noch ein bisschen dazu tut und ihn nicht im Fokus hat, diesem und jenem huldigt und das damit in sein Leben lässt. Ich bin ein eifersüchtiger Gott. Also, wenn du mich fragst, sein ganzes Herz ist drin in der Beziehung zu mir. Sein ganzes Herz ist drin, sein ganzes Gemüt, seine ganze Kraft. Ich darf mich fragen, ist mein ganzes Herz und mein ganzes Gemüt auch drin, wenn ich seine Liebe erwidere? Und dann kommt diese spannende Aussage, Anbeter in Geist und Wahrheit wünscht er sich. Also wir müssen uns vorstellen, zu der Zeit, als Jesus mit der Frau spricht, ist der Heilige Geist noch nicht ausgegossen. Es war noch vor Pfingsten. Aus irgendwelchen Gründen, ich finde es phänomenal, versteht die Frau in ihrem Innern, was er meint. Denn sie fragt nicht, in Geist und Wahrheit, wie soll das denn gehen? Das wäre ja vielleicht überliefert. In Geist und Wahrheit. Und Jesus erklärt, der Vater ist ein Geistwesen, also muss er auch im Geist angebetet werden. Und das ist auch nochmal sowas wie, als wenn jemand geadelt wird. Ja, der Mensch wird geadelt dadurch Gottes Geist und auch der Mensch, der ihn anbetet, wird geadelt, indem er ihn durch den Geist Gottes anbetet. Also nochmal wieder auf eine weitere gemeinsame Ebene gehoben. Wir können das verstehen. Im Nachhinein, wir können verstehen, nicht gar nicht so lange später wurde der Heilige Geist ausgegossen und tatsächlich durch die Kraft des Heiligen Geistes, der dann in den Gläubigen wohnt, hat man Zugang zum Vater, gar keine Frage. Und wir wissen auch, dass Jesus kurze Zeit später gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das heißt also, durch den Geist und den Sohn und wieder dieses Dreieinige wird der Vater angebetet. Der Mensch, der sich Gott nähert, ist genau da drin, in diesem Dreieck. In Geist und Wahrheit. Und das Phänomenale ist tatsächlich, ich muss nicht mehr auf irgendeinen Berg steigen, ich muss nicht mehr nach Jerusalem pilgern, ich muss nicht mehr nach Samarien, nach Sichar gehen oder wo auch immer diese Anbetungsaltäre für den Gott Israels standen. Es geht zu jeder Zeit und an jedem Ort, ihn anzubeten. Und das ist auch ein gutes Prüfkriterium für uns, wenn wir uns entscheiden, uns zu beugen vor unserem Gott, ihn anzubeten in Geist und Wahrheit. Da gibt es ein paar schöne Anleitungen, so im Psalm 139 zum Beispiel steht, prüfe mein Herz und erkenne, wie ich es meine. Das ist eine sehr gute Prüfaussage für meine innere Ausrichtung auf Gott. Oder Psalm 51, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Dieses, ich mache mich vollkommen auf, Herr, du kannst reingucken bis auf den Grund, nimm dieses Herz und verändere es nach deinem Wohlgefallen. Und das ist auch nicht was, was man einmal schnipp drauf hat und dann läuft der Laden. Das ist ein Prozess. Immer und immer und immer wieder und immer tiefer hinein in die Herrlichkeit Gottes. Ein Prozess. Wie fast alles im Christenleben. Das Einzige, was kein Prozess ist, ist die Wiedergeburt zum neuen Leben in dem Moment, wo du sagst, ja, Jesus, ich glaube daran, dass du für meine Sünden gestorben bist, dass du mich errettet hast und ich in Ewigkeit leben werde. Das ist ein Moment, in dem der Mensch von innen heraus neu geboren wird. Alles andere, fast alles andere, ist ein Prozess. Und bitte nicht die Geduld verlieren. Nicht die Geduld verlieren. Gott nimmt deine Anbetung auf dem Niveau, auf dem du gerade bist, auf dem diese Anbetung gerade ist. Du musst nicht denken, oh, was muss ich da alles prüfen und alles rausschmeißen aus meinem Leben. Du kommst einfach hin zu deinem Gott, machst dein Herz auf in einer inneren Haltung. Du bist Gott, ich bin dein Kind, in einer inneren, ehrfurchtsvollen, gebeugten Haltung. So, jetzt habe ich doch nochmal eine Frage an euch. Was ist denn nun mit Lobpreis? Also Musik kam ja bisher noch nicht vor. Ein Beispiel. Ein Loblied, Loblied Davids. Psalm 145, 5 bis 8. Der Herr ist groß und sehr zu loben. Seine Größe ist unausforschlich. Kindeskinder werden deine Werke preisen und deine gewaltigen Taten verkündigen. Sie sollen reden von deiner hohen, herrlichen Pracht und deinen Wundern nachsinnen. Sie sollen reden von deinen mächtigen Taten und erzählen von deiner Herrlichkeit. Sie sollen preisen deine große Güte und deine Gerechtigkeit rühmen. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Ein Loblied Davids. Das ganze Thema Lobpreis möchte ich etwas später vertiefen, nicht heute, aber nur so viel schon mal vorab. Lobpreis muss nicht sofort Anbetung sein. Lobpreis kann nämlich, und wenn du genau hinhörst und genau hindenkst, kann Lobpreis durchaus mit innerer Distanz geschehen. Wer kennt denn das von sich? Mit innerer Distanz. Die Bibel sagt uns ja, dass die Schöpfung Gott lobpreist. Jeder Baum, der so steht, wie er steht, gesund und kräftig im Frühjahr grüne Blätter kriegt, preist den Herrn. Ganz wunderbar. Aber der Baum betet nicht an. Er wird nämlich nicht seine Zweige beugen und mit seinem Willen, den er gar nicht hat, Gott anbeten. Er preist den Herrn, die ganze Schöpfung preist den Herrn, Lob preist den Herrn. Innere Distanz für jemanden, der einen Willen hat, ja tatsächlich. Das fällt unter die Kategorie, wir singen Lieder. Ich will das überhaupt nicht werten, ihr Lieben, bitte nicht werten. Ja? Lieder singen ist eine tolle Sache. Aber Lieder singen ist nicht anbeten. Lobpreis ist eine Verkündigung und das hat eine unfassbar wichtige Bedeutung. Eine Verkündigung, in Worte gefasst, das Verkünden seiner Güte, Treue, Barmherzigkeit, seiner Herrlichkeit, seiner Königsherrschaft. Eine Verkündigung. Lobpreis ist ein Türöffner in die Nähe Gottes. etwas, was eine ganz klare Richtung gibt. Wenn wir hier am Sonntagmorgen stehen und wir fangen an mit Liedern, die die Größe und die Herrlichkeit Gottes besingen, dann ist das genau richtig. Dann ist das unsere Aufgabe als Gemeinde Jesu, die großen Taten des Herrn zu verkünden und in die sichtbare und unsichtbare Welt hineinzusprechen, wer hier der Herr im Haus ist und wer auch der Herr im Harz ist. Ein Türöffner für die Nähe Gottes. Und zwar vielleicht auch nochmal wichtig für uns alle zu verstehen. Das ist nicht, um Gott zu erinnern. Es gibt Leute, die sagen, ja, Gott weiß doch selber, dass er Gott ist. Stimmt. Ich vergesse das manchmal. Du auch? Ich brauche Lobpreis. Nicht, um Gott zu erinnern, wer er ist. Aber um mich zu erinnern, wer er ist. Und damit stimme ich mein Herz ein auf einen gewaltigen Raum von Anbetung. Zum Beispiel. Übrigens auch nur kurz vorab ein Gedanke später, wie gesagt, möchte ich das gerne mehr vertiefen. Das Singen im Lobpreis, ich weiß ja nicht, ob du von Natur aus so ein Sängertyp bist, manch einer ist das gar nicht, aber das Singen ist eine der bedeutendsten Ausdrucksweisen für das, was in uns vorgeht. Es ist interessant, wie uns das manchmal abgedreht wird, das Singen. Ja, so dass du meinst, ja, heute bin ich überhaupt nicht in Stimmung, ich kann mich doch jetzt nicht hinstellen und hier singen. Und wenn du dich dann durchgerungen hast und doch singst, dann ist das befreiend, oder? Singen ist eine der bedeutendsten Ausdrucksweisen für das, was in uns vorgeht. Nicht umsonst sind die Psalmen fast alle gesungen worden. Loblied Davids. Okay, dazu später mehr. Lobpreis, erstmal diesen Gedanken vorweg, ein Türöffner für Anbetung. Und das ist tatsächlich auch ein ausdrückliches Gewicht hier in der Pfingstgemeinde. War es von jeher. Wir wollen zum ganzen Komplex Anbetung vor allem über diesen Türöffner in eine große Dimension von Anbetung kommen. Vor allem über diesen Türöffner. Bitte nicht falsch verstehen, es ist nicht der einzige Türöffner für Anbetung, aber für diese Gemeinde ist es der bedeutendste Türöffner, um in eine wahre Dimension von Anbetung zu kommen. Und wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, ein Anbeter hat nicht das Gefühl, dass er irgendwas opfert. Ein Anbeter zerfließt in Liebe, die sich hingibt an diesen Herrn. Mit dem Türöffner sieht das schon ein bisschen anders aus. Da kann das sein, dass am Anfang so mein Gefühl noch nicht so ganz mitkommt. Und das kann schon mal sein, dass ich da mir was abringe, ja, um ein anderes Wort für opfern zu gebrauchen. Es kann sein, dass ich mir da was abringen muss, um diesen Türöffner zu bedienen. Deswegen redet die Bibel auch von Lob, Opfer und Frucht der Lippen, all diesen Dingen. Aber wie gesagt, davon später mehr. Es kommt die Zeit, und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit, denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Und es ist nicht zufällig, ihr Lieben, dass in dem Textzusammenhang von dem Wasser die Rede ist, das ins ewige Leben quillt. Interessanterweise nimmt in dem Text ja nicht Jesus diesen Schwenk vor, von dem Wasser des ewigen Lebens hin zur Anbetung, sondern die Frau führt zu dieser Gesprächswendung. Die fängt auf einmal an, von Anbetung zu sprechen. Anbetung beinhaltet tatsächlich göttliche Dimensionen. Gewaltige göttliche Dimensionen. Und wir dürfen uns gegenseitig Mut machen, dass wir mehr und mehr und mehr in wirkliche Anbetungsdimensionen hineinkommen. In Geist und Wahrheit heißt, dass der Geist Gottes, der in jedem Gläubigen wohnt, uns dabei helfen wird, wie das geht. Paulus schreibt sogar später, wenn wir nicht mehr wissen, was wir reden sollen, dann hilft er uns aus mit unaussprechlichem Seufzen, mit dieser Gebetssprache des Sprachenredens. Er hilft uns aus. Und der Sohn Gottes, der uns sagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt, ist die Wahrheit, die alle Zeit bei uns ist. Das heißt, wir haben das komplette Rüstzeug, um jederzeit, an jedem Ort, durch den Geist Gottes und den Beistand des Sohnes und der Gegenwart des Sohnes, den Vater anzubeten. Jederzeit. Und du, wenn du das trainieren möchtest, Vielleicht ist es nicht unbedingt Lobpreis als Türöffner, vielleicht sind es auch andere Dinge für dich. Vielleicht ist es Bibelwort, vielleicht sind es Dinge, an die du dich erinnern musst, was Gott in deinem Leben getan hast, um, so wie die Mama von Sandrine vorhin, die völlig überwältigt nochmal wieder von dem ist, was Gott an ihrem Leben getan hat. Vielleicht sind es solche Dinge. Die beinhaltet göttliche Dimensionen. Und glaub mir, im Zustand der Anbetung, wenn ich das mal so sagen darf, kannst du damit rechnen, dass du auch deinen Horizont erheblich geweitet bekommst. Da kannst du damit rechnen, dass du von Gott beeindruckt wirst. Es gibt einen Dienst im Reich Gottes aus der Begegnung im Thronsaal. Ein Dienst der Anbetung beinhaltet ja so auch die weiße Fahne hissen. Ja? Herr, ich beug mich vor dir. Ich bin dein Kind, du liebst mich unendlich, du hast mich angenommen, aber ich kann nichts von mir aus tun. Aber du kannst alles durch mich. Es gibt fantastische Beispiele für diese Begegnungen aus dem Thronsaal. Jesaja, der Prophet Jesaja, der einen fantastischen prophetischen Dienst daraufhin tat. Daniel, der erklärt kriegte, wie die letzten Dinge aussehen, übrigens extrem erstaunlich deckungsgleich mit den Aussagen der Offenbarung des Johannes. Das ist absolut fantastisch. Göttliche Vollmacht wird eine ganz reale Größe, wenn wir anbeten. Wisst ihr, unser Dienst so im Reich Gottes, unser Dienst auch in Gemeinde oder unser Dienst an den Menschen, der kann so schnell trocken laufen und hohl laufen und das knatscht und knarzt an allen Ecken und Enden und wir denken, ja, wir müssen doch dienen und wir sind ja, und es steht doch in der Bibel und für die Menschen da sein. Aber du, wenn Anbetung dieser Arbeit nicht vorausgeht, dieses sich füllen lassen nicht vorausgeht, dann tun wir den Dienst nicht aus Liebe, sondern weil wir denken, wir müssen irgendwas opfern. Und es ist doch ganz wunderbar, wenn der Dienst in Gemeinde, innerhalb und außerhalb auch an den Menschen aus dieser Liebe, aus dieser sich verschwendenden Liebe inspiriert wird, aus der Quelle des ewigen Lebens. Wieder in diesem Bild mit dem Wasser. Anbetung beinhaltet göttliche Dimensionen. Anbetung beinhaltet, dass ich in meiner Ohnmacht Vollmacht bekomme. Im Harz wird der dreieinige Gott angebetet. Bist du dabei? Ich möchte uns ermutigen, dass wir alle heute Morgen neu beschließen, Herr, ich will ein Anbeter sein. Ich will dein Anbeter sein. Denn eines Tages wird im Harz der dreieinige Gott angebetet. Und wir haben uns das auch in unser Stammbuch schreiben lassen dürfen als Gemeinde, dass das nicht durch Heer oder Kraft geschehen wird, sondern durch seinen Geist. Und was anderes ist das, als dass Anbeter in Geist und Wahrheit diesen einzig wahren Gott anbeten. Und aus dieser Anbetung das Leben fließt für die Menschen. Nicht nur in dieser Region, sondern weit darüber hinaus. Möchtest du ein Anbeter sein? Ganz neu? Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Vielleicht könnt ihr Lobpreisteam schon mal nach vorne kommen. Ich möchte beten für die, die das wollen. Wenn du das möchtest, wenn du ganz neu heute Morgen dich entschließt, Herr, wenn ich höre, du willst Anbeter in Geist und Wahrheit, dann möchte ich dein Anbeter sein. Dann leg deine Hand auf dein Herz oder auf deine Mitte. Dann lass dich füllen vom Geist Gottes. Lass dich lieben, lass dich neu hineinlieben in sein Vaterherz. Und lass dich ausrüsten, durch den Geist Gottes diese Liebe verschwenderisch zu erwidern. Du wirst am Ende nicht mit Minus daraus gehen. Du wirst am Ende immer noch der Beschenkte sein. Das garantiere ich dir. Vater im Himmel, wir danken dir, Herr, dass du uns so ehrst, damit dass du deine Kinder als deine Anbeter haben möchtest. Wir danken dir, Herr, dafür, dass du uns ehrst, damit dass durch deinen Heiligen Geist und durch deine Wahrheit wir in der Lage sind, in deine göttlichen Dimensionen zu kommen. Wir danken dir dafür, Herr. Wir danken dir dafür. Und ich bete, dass du jedem Einzelnen jetzt zeigst, ganz klar und ganz neu und in deiner liebevollen, aber klaren Art zeigst, wo sind Dinge im Leben, wo die Anbetung nicht allein dir gilt. Herr, wir sagen dir, nimm das von uns. Wir wollen unverfälschte Anbeter sein. Wir wollen Anbeter sein, Herr, an denen du deine Freude hast. Und denen du dich mitteilst mit deinen göttlichen Dimensionen. Und die bevollmächtigt sind durch deinen Geist. Wir wollen, was du willst, Herr, in Jesu Namen. Und so segne ich deine Gemeinde hier in Clausthal-Zellerfeld. Diese Gemeinde, der du sagst, alles, was sich hier entwickelt, soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Ich segne diese Gemeinde in deinem Namen mit der Kraft des Heiligen Geistes. Mit dem Bewusstsein und der Entscheidung jedes Einzelnen in ehrfurchtsvoller Verneigung dich, den einzig wahren Gott, anzubeten. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns ganz viele Möglichkeiten zeigst, wie das geht. Ganz viele Möglichkeiten. Herr, danke für diese Möglichkeit mit Lobpreis und mit den Liedern, mit den Gebeten, die wir dir singen. Danke dafür. Aber du wirst uns noch mehr Möglichkeiten zeigen, wie du angebetet wirst, gemeinsam, in Jesu Namen. So tu dein Werk an jedem Einzelnen, Herr.